Abschnitt 37 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Was ich erleben musste auf jener Fahrt nach Elsbettstein, ist unbewegliche, erstarrte Gegenwart geworden in meiner Seele. Weinberghänge huschen vorbei, deren Kulissen den Strom drunten zu engen, von uns wild umflogenen Halbkreisen zwingen. Sanftgrün, wie glattes Tuch dazwischen gelagert, Wiesen in Staub und flitzendem Licht verwehend, hingehastete Dörfer, abflatternd von sausender Fahrt, matte Gedanken wie fortgerissene Schleier, zerfetzte Bangigkeit, in saugenden Wirbeln verschwindend gleich jagendem Herbstlaub, unhörbare Warnungsschreie der Seele, verständnisloses, müdes Staunen willensschwach gewordener Sinne. Das Automobil rast den schrägen Strebemauern der Ruine Elsbettstein zu, dreht sich in verrückt ausschweifender Kurve, die uns alle in den Abgrund des Stromlaufs hinauszuschleudern droht, und hält mit motorbebenden Flanken vor dem tiefgeschnittenen Portal des äußern Mauernrings. Wir steigen aus und betreten in Gruppen zu zweien den innern Schlosshof. Ich gehe mit Lipotin voraus, und langsam, in wachsendem Abstand, kommen die beiden Frauen hinter uns drein. Ich blicke zurück und sehe Jane in lebhaftem Gespräch mit der Fürstin begriffen, deren eigentümlich perlendes Lächeln ich höre. Es beruhigt mich, dass sie harmlos miteinander plaudern und kein Zwist unter ihnen herrscht. Wenig mehr ist von rauchenden Quellen zu sehen. Sie sind gefasst und hässliche Bretterbuden hocken über ihnen. Schläfrig hantieren die Arbeiter im Hof herum. Wir interessieren uns für all das, aber ich empfinde eine tief verdeckte Stimme in meinem Innern, die mir sagen möchte, unser geheucheltes Interesse sei nur ein dürftiger Vorwand für ganz andere Dinge, die uns hierher gelockt haben und auf deren zutage treten wir mit heimlich gespannten Nerven warten. Wie auf stillschweigende Verabredung lenken wir unsere Schritte hinüber zu dem Bergfried, an dem, wie neulich, die feste Pforte nur angelehnt steht. Im Geiste eile ich voraus und sehe mich die morsche, steile, finstere Treppe zur Küche des alten, wahnsinnigen Gärtners emporklimmen. Weiß auch, warum ich hinauf will. Ich will ihn fragen, den sonderbaren Alten. Da bleibt Lipotin stehen, ergreift mich beim Arm. »Sehen Sie, Verehrtester dort, wir können den Besuch sparen. Soeben tritt unser verrückter Ugolino aus seinem Turm. Der Herr des Dolches hat uns bereits gesehen.« Im selben Augenblick höre ich einen leisen Schrei der Fürstin hinter mir. Rasch wenden wir uns beide. Mit halb lachender Abwehr ruft sie uns zu, »Nein, nicht jetzt zu dem wahnsinnigen Alten.« Sie dreht sich um mit Jane. Unwillkürlich gehen wir den beiden Damen nach, holen sie ein. Jane blickt ernst drein. Die Fürstin lacht und sagt, »Ich will ihm nicht wieder begegnen. Geisteskranke sind mir unheimlich. Und schenken wird er mir ja auch nichts wollen von seinem verwahrlosten Küchengerät, nicht wahr?« Das sollte scherzhaft klingen, aber ich glaubte den Unterton beleidigter Eitelkeit oder einer gewissen Eifersucht auf Jane herauszuhören. Dann steht der alte Gärtner vor der kleinen Turmtür und scheint uns von fern zu beobachten. Er hebt die Hand auf. Es ist, als winke er uns zu. Die Fürstin sieht es und zieht ihren Staubmantel dichter um den Leib mit der Gebärde, als wolle sie sich gegen einen Kälteschauer schützen. Eine unverständliche Bewegung in dieser spätsommerlichen Wärme. Warum sind wir eigentlich wieder in diese unheimliche Ruine heraufgefahren? Es ist ein feindseliges Gemäuer, fragt sie halblaut und vor sich hin. Sie haben es neulich doch selber gewünscht, entgegnete ich arglos. Die Gelegenheit wäre jetzt günstig, ihn auszuhorchen, woher er jene Waffe hat. Fast brüsk wendet sich die Fürstin zu mir. »Was soll uns das Geschwätz eines alten Narren? Ich schlage vor, liebe Jane, wir überlassen es den Herren, ihre Neugier zu befriedigen, und betrachten uns indessen die malerischen Reize dieses Spuknestes von angenehmeren Aussichtspunkten her.« Dabei hängt sich die Fürstin vertraulich in Jane ein und trifft Anstalten, dem Ausgang des Burghofs zuzuschreiten. »Sie wollen schon wieder gehen?« frage ich erstaunt, und auch Liputin macht ein verblüfftes Gesicht. Die Fürstin nickt lebhaft. Jane wendet den Kopf und lächelt mir sonderbar zu. »Wir haben es so verabredet. Wir wollen zusammen eine Rundfahrt machen. Eine Rundfahrt, verstehst du, endet immer, wo sie begonnen hat. Also auf...« Der Wind verschlingt das letzte Wort. Voll Verwunderung bleiben Liputin und ich wie gebannt stehen. Die kurze Zeit hat genügt, dass die beiden Frauen einen Vorsprung gewannen, so daß unsere Einwände von ihnen nicht mehr gehört wurden. Wir eilen ihnen nach, aber die Fürstin sitzt bereits im Wagen. Jane ist im Begriff einzusteigen. Von unerklärlicher Angst plötzlich ergriffen, rufe ich zu ihr hinüber: »Wohin, Jane? Er hat uns gewinkt, wir müssen ihn doch fragen.« In aller Hast schreie ich die Worte hervor, um Jane aufzuhalten, weiß selber nicht, wie sie sich mir auf die Lippen drängen. Jane scheint einen Augenblick zu zögern, wendet das Gesicht mir zu und sagt etwas, aber ich verstehe es nicht. Der Chauffeur gibt unbegreiflicherweise, noch während der Wagen steht, Vollgas bei Leerlauf, und der Motor brüllt los, wie ein zu Tode getroffenes Ungeheuer der Urwelt. Der satanische Lärm verschlingt jedes Wort. Dann startet der Wagen mit einem Ruck so jäh, dass Jane auf den Sitz zurückgeschleudert wird. Mit eigener Hand zieht die Fürstin den Schlag zu. Nochmals schreie ich in das Heulen des Motors hinüber: »Jane, nicht fahren! Was willst du?« Es ist wie ein wilder Schrei aus meinem tiefsten Herzen heraus. Aber wie unsinnig tobt die Maschine fort, die weit zurückgebeugt lehnende Gestalt des Chauffeurs ist das Letzte, was ich sehe. Rasch verdonnert das Knallen der Auspuffgase in der Ferne, und der Wagen fegt den Steilhang des Berges hinab wie ein Fokker im Gleitflug. Ich wende mich mit stummer Frage zu Liputin. Der steht und schaut mit hochgezogenen Augenbrauen dem entschwindenden Automobil nach. Sein gelbes Gesicht erscheint mir geisterhaft erstarrt, eine verblichene Maske aus vergangenen Jahrhunderten ausgegraben, eingeklemmt zwischen Ledermütze und Pelzmantel eines Motorsportlers. Wortlos, in stummem Einverständnis kehren wir in den Schlosshof zurück. Kaum haben wir ihn durchquert, tritt der Alte auf uns zu mit irrem Blick. »Will Ihnen den Garten zeigen«, flüstert er und schaut über unsere Köpfe hinweg, als sähe er uns nicht. »Alter Garten«, ein schöner Garten und groß, viel Arbeit, ihn umzugraben. Seine Worte werden unverständlich zwischen den fort und fort sich bewegenden Lippen. Er geht uns voraus, und wir folgen ihm wie von selbst, gleichfalls stumm. Er führt uns durch Mauerlücken und zwischen Wehrgängen hin, bleibt bisweilen bei dieser oder jener Baumgruppe stehen und murmelt undeutlich vor sich hin. Dann berichtet er mit leerem Wortschwall, wann er die Bäume gepflanzt oder die Rabatten angelegt hat, die plötzlich vor uns auftauchen, herrlich gepflegt, aber umgeben von Schutthaufen und niedergebrochenem Gemäuer, auf dem schillernde Eidechsen spielen. Es kommt ihm nicht darauf an, vor einer Gruppe mehrhundertjähriger Eiben uns flüsternd anzuvertrauen, er habe sie in einem harten Winter als junge, fingerdicke Stecklinge eingesetzt. Er habe sie von dort drüben geholt. Dabei deutet er mit unbestimmter Handbewegung hinaus in die Weite. Von drüben, um das Grab zu schmücken. »Welches Grab?« fahre ich auf. Mit langem Kopfschütteln versteht er endlich die oft wiederholte Frage. Er winkt uns. Wir treten auf die mattrötlichen Stämme der Eiben zu. Zwischen den mächtigen Bäumen erhebt sich ein kleiner Erdhügel, wie man sie ähnlich sieht in alten versonnenen Parks mit Rundtempeln oder bemoosten Denksäulen. Der grüne Hügel trägt keine solche Bekrönung. Dafür ist er bestanden mit einem Gewölbe tiefrot in Blüten brennender Rosen. Dahinter schimmert grau die verfallene Wehrmauer hervor, und über einem Riss im Steinwerk hinweg öffnet sich weiter Blick hinaus ins Land und hinab zu dem Silbertal des Stromes. Wo habe ich diese Landschaft nur gesehen? Und auf einmal erlebe ich, was uns Menschen so oft befällt. Ich meine, das alles längst zu kennen. Die Bäume, die Rosen, die Mauerlücke, den Blick auf den silbernen Fluss. Vertraut ist mir der Ort und Stunde, als kehrte ich wieder, wo ich seit längst zu Hause war. Dann will's mich bedünken, es sei eine Erinnerung an ein Wappenbild, dann, als sei es dieser Ort gewesen, den ich vor kurzem noch als die Ruine in Mortlake gesehen, im Spiegel der Dieschen Kohle. Vielleicht war's Mortlake gar nicht, sage ich mir. Vielleicht war's dieser Ort hier, den ich im Halbtraum erraten habe und für das Stammschloss meines Ahnen hielt. Der greise Gärtner biegt die Rosenhänge auseinander und weist auf eine mit Moos und Farnkraut bedeckte Vertiefung in der Erde. Er lächelt unsicher und murmelt: »Das Grab, ja, ja, das Grab. Da drunten ruht jetzt wieder das stille Gesicht mit offenen Augen und mit den ausgestreckten Armen. Ich habe ihm den Dolch aus der Hand genommen. Nur den Dolch, meine Herren. Sie dürfen mir's glauben, nur den Dolch. Ich hab doch gewusst, ich muß ihn der schönen Frau geben, der guten jungen Frau, die Ausschau mit mir hält nach der Herrin. Ich muß mich an einer der Eiben festhalten, um nicht zu stürzen. Ich will Liputin ein Wort zurufen, aber meine Zunge versagt. Ich kann nur stammeln: »Der Dolch hier? Ein Grab?« Der Greis versteht mich auf einmal recht gut. Er nickt eifrig und ein Lächeln hält seine zerstörten Züge auf. Rasch, einer plötzlichen Eingebung folgend, frage ich ihn: »Sag uns, Alter, wem gehört die Burg?« Der Greis zögert: »Die Burg Elsbethstein? Wem?« Er fällt wieder in sich zusammen und das von seinen Lippen abgelesene Wort erstirbt, bevor es verständlicher Hauch geworden ist. Irr schüttelt er den Kopf und winkt uns, ihm zu folgen. Nur wenige Schritte gehen wir, da öffnet sich eine hohe Mauerpforte, von Holundersträuchern und wuchernden Rosen überhangen und verdeckt. Über dem gewölbten Torbogen erkenne ich die untersten Ranken uralter Steinmetzarbeit. Der Greis deutet eifrig hinauf. Mit einem aufgelesenen, halb vermorschten Ast schiebe ich die üppigen Zweige und Blütengehänge beiseite und erblicke ein bemoostes Wappen über dem Türsturz in Stein gehauen. Es ist ein Werk aus dem 16. Jahrhundert und trägt ein schwach gelegtes Kreuz, aus dessen Arm eine Rosenranke emporwächst, besetzt mit drei Blüten, die eine als Knospe, die zweite halb geöffnet, die dritte voll und prangend mit einem schon vom Fall gelösten Blatt. Lange betrachte ich sinnend dies geheimnisvolle Wappenschild. Aus dem Grau des alten Torsteins, aus dem verwitterten Grün des flechtendurchzogenen Mooses, aus dem seltsam schwermütigen Anblick des Rosenzweiges mit den drei in ihrer Blüte abgestuften Blumen sprechen mich Erinnerungen und ahnendes Gefühl an so stark, dass ich nicht bemerke, meine Gefährten haben mich allein gelassen. Immer deutlicher drängt sich mir ein Traumbild auf und ringt sich zu mählicher Klarheit aus meiner Seele. Die Grablegung meines Vorfahren, John Dee, in dem Wundergarten des Adepten Gardner. Mehr und mehr decken sich die Umrisse der einstigen Vision mit den Dingen meiner Umgebung. Noch stehe ich in wunderlichen Zweifeln und gebe mir Mühe, die Verzauberung mir von der Stirn und Augen zu streichen, da erschrecke ich vor einer Erscheinung, die unerwartet aus dem Dunkel des Torgangs rasch auf mich zutritt. Jane ist's, es kann kein Zweifel sein. Aber ihr Gang ist lautlos und schwebend und, wie soll ich's mir deuten, sie trieft vor Nässe, ihr leichtes Sommerkleid klebt ihr eng und streifig am Leibe. Der Ausdruck ihres Gesichtes ist starr und ernst, fast furchterregend, so durchdringend strahlt aus ihren Zügen eine stumme Mahnung auf mich über. Fernwirkung einer Toten, so will etwas in mir aufschreien, dann höre ich Worte, die aus ihrem Munde zu dringen scheinen. Vollbracht, frei, hilf dir, sei stark. Jane, rufe ich, Betäubung überfällt mich und da ist es nicht mehr Jane. Vor mir steht eine unirdisch mich anblickende Frau von majestätischem Wuchs, eine Krone auf dem Haupt, und ihr Blick durchdringt mich, als komme er aus Jahrhundertferne her und gehe durch mich hindurch und sehe mich weit hinter mir in einem gefühlten Äon meiner Zeit und meiner errungenen Vollendung. Das also bist du, Königin und Herrin im Garten des Adepten. Mehr wissen meine Lippen nicht zu flüstern. Auge in Auge, unlösbar verbunden, stehe ich der wunderbaren Frau gegenüber, und Stürme von Gedanken, nicht zu schildern, Erkenntnisse und wütende Entschlüsse stoßen an meinem äußeren Sein vorbei in eine geistige Welt, bilden ungeheure Wirbel drüben, rufen Verheerung und Umsturz dort hervor. Da höre ich mit leiblichem Ohr deutlich, wie Liputin und der alte verrückte Gärtner wieder zurückkehren. Und mit meinem leiblichen Auge sehe ich, der Greis stutzt, erhebt die Hände und sinkt in die Knie. Dicht neben mir mit verklärtem Gesicht kniet er, und unter Weinen und schluchzendem Lachen hebt er den Kopf zu der königlichen Frau empor. »Lob und Dank, Herrin, dass du gekommen bist. In deine Hände lege ich mein müdes Haupt und meinen langen Dienst. Siehe du, ob ich getreu war.« Freundlich nickt die frauenhafte Erscheinung dem Alten zu. Er aber fällt vornüber aufs Gesicht und verstummt. Noch einmal wendet sich das königliche Bild zu mir, und ich glaube, eine Stimme zu hören, wie Glockenton aus Turmes Ferne. Gegrüßt, erwählt, erhofft, noch nicht erprobt. Und als vermischten sich im Klingen die Laute mit der irdischen Stimme meiner Jane, und als kehre nochmals ihr angstvoll mahnender Ruf zurück, »Hilf dir selbst, sei stark!« Urplötzlich verblaßt die Vision in einem heulenden Lärm, der von jenseits der Mauer aus dem Bereich des Schlosshofes herüberschallt. Ich fahre auf und sehe Liputin, wie er verständnislos bald mich, bald den regungslos hingestreckten alten Gärtner anstarrt. Wenige Worte genügen mir. Er hat nichts gesehen, nichts wahrgenommen von dem, was sich begeben hat. Ihn beunruhigt scheinbar nur das seltsame Betragen des Greises. Ehe er Zeit finden kann, ihn anzurühren, kommen Männer aus dem Schlosshof schreiend auf uns zu. Rasch eilen wir ihnen entgegen. Wie Brandung schlagen Reden an mein Ohr, und gleich darauf erspähen meine Augen drunten im Strom und mitten darin auf einer Untiefe, dort, wo eine jähe Kurve der Landstraße hoch über gesprengte Felsen geführt ist, dem Ufer folgend, zeichnet sich, vom hellen Schaumstreifen strömenden Wassers durchschimmert, das zertrümmerte Automobil der Fürstin ab. Langsam kommt mir zu Sinnen, was das Gezeter der Leute bedeutet. Alle drei tot! Wie in die Luft hinein ist er gefahren, der Chauffeur, mitten in die leere Luft hinein! Er hat den Verstand verloren, oder der Teufel hat ihn geblendet. »Jane! Jane!« Mein eigener Schrei weckt mich auf. Ich will Liputin rufen. Er kniet neben dem immer noch regungslos im Grase liegenden alten Gärtner. Er hebt ihm den Kopf und schaut mich mit Augen an, in denen die Seele erblindet ist. Seinen stützenden Händen entgleitet, halb auf die Seite sinkend, der Körper des Greises. Der Alte ist tot. Geistesabwesend stiert Liputin mich an. Ich kann nicht reden, deute nur stumm über die Mauerbrüstung hinab auf den Strom. Er blickt lange ins Tal hinunter, fährt sich gelassen über die Stirn, also wieder im grünen Wasser versunken. Steile Ufer. Ich bin müde. Da, hören Sie nicht, man ruft nach mir. Eine Hilfskolonne bringt die Toten aus dem flach hinspülenden Fluss. Nur die beiden Frauen. Den Chauffeur hat es stromabwärts fortgerissen. Noch nie hat man Leichen wiedergefunden, die das Wasser mitgenommen hat, sagt man mir. Sie treiben hinab, ohne aufzutauchen, ins ferne Meer. Mir graut bei dem Gedanken, ich hätte meines Vetters John Roger entstellte Totenmaske aus den Fluten mich anstarren sehen müssen. Und dann das Entsetzlichste. War's ein Unglücksfall? Was? Was? Eine Frage brennt mir in der Brust. Was hat das zu bedeuten? Janes Dolch steckt tief in der Brust der Fürstin. Das Herz ist tödlich getroffen. Die Lanzenspitze hat sich ihr von selbst in den Leib gerannt beim Sturz des Wagens. So will ich mir einreden. Ende von Abschnitt 37. Gelesen von Hokuspokus.